Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast. Heute, ich sag's gefühlt fast jede Woche, aber eine ganz besondere Folge bzw. Episode, denn wir haben einen Gast mit dabei und zwar den Sandro. Sandro, servus.
Servus zusammen in die Runde.
Cool, dass du da bist heute. Wir kommen gleich zu dir und zu deiner Vita und wieso ich dich eingeladen habe. Davor aber große Ankündigung, es gibt endlich Großfeldinhalte bei uns auf der Videoplattform. Und das ist, wir haben ja 2020 gestartet mit unserer Videoplattform. Jetzt das erste Mal, dass es so richtig zielführend und strukturiert und auch mit extremer Kompetenz gefüllt wurde, dieses Thema. Und das ist auch der Grund, wieso der Sandro da ist, denn der hat uns tatkräftig unterstützt. Ihr werdet den Sandro auch in den Videos sehen, weil Sacco und ich gesagt haben, okay, wir mögen zwar gute Trainer sein fürs Kleinfeld und fürs Kompaktfeld, aber das, was Sandro mitbringt an Expertise und Kompetenz in dem Bereich, das können wir noch nicht oder wahrscheinlich werden wir es auch niemals erreichen. Deshalb freut es mich umso mehr, Sandro, dass du heute da bist. Erzähl doch mal kurz zwei Sätze zu dir, damit die Leute, die dich noch nicht kennen, kennenlernen und dann lass uns direkt mal reinsteigen in unseren Videodreh, was wir da gemacht haben und auch ein bisschen inhaltlich.
Ja, Joscha, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für deine Worte. Es ist immer wieder schön, eine kleine Wertschätzung zu erhalten. Das ist ja, denke ich, für jeden von uns irgendwo dann auch am Ende des Tages das Ziel. Ja, zu mir, Sandro Stupia, noch 36 Jahre alt, also ein paar Monate sieht es auch wieder anders aus. Und aktuell eine Auszeit, also ich war bis vergangenen Jahr im Sommer beim SV Wiesbaden in der U19 tätig. Für 2 Jahre vor dieser Station war ich 2 Jahre bei der Eintracht in Frankfurt als U16, U17 Trainer mit dabei und sag ich mal so die längste Phase in den Vereinen hatte ich vor der Eintracht. Das war beim VfR Aalen, 3 Jahre U19 Cheftrainer und dann im Anschluss 1 Jahr als Co-Trainer in der dritten Liga. Da muss ich sagen, habe ich die größte Erfahrung mitnehmen dürfen, weil du einfach die Spieler aus einem anderen Blickwinkel kennenlernst und natürlich das andere, wenn du nicht so im Mittelpunkt stehst, fängt dann so die Definition des Trainers an. Ja, das heißt, du hast einen Cheftrainer mit Ideen und dann hast du natürlich nochmal die andere Seite, wo du natürlich viele Dinge aufsaugst und ja, das zu meiner Vita und ich glaube, mit Abstand war die wichtigste Entscheidung 2013, als ich den Schritt gewagt habe, nach Dessau zu wechseln. Das war so der erste Schritt, komplett raus als Schwabe, Südländer in den Osten Deutschlands und das war eine überragende Zeit, weil ja, das war ein Förderverein, wo ich dann wirklich viele Ideen, viele Perspektiven für mich sammeln konnten und ja, und das mache ich jetzt seit 10 Jahren hauptberuflich im Fußball tätig. Und ab dem Sommer geht es dann weiter bei den Kickers Offenbach. Wir übernehmen dort die U19 in der neuen NLZ-Liga. Und darauf freue ich mich auch schon sehr, sehr tierisch, weil es ein geiler Verein ist und super Leute, mit denen ich gerade zusammenarbeite. Und ich freue mich.
Sehr geil. Klingt richtig gut. Kannst du kurz 2 Sätze zu deiner fußballerischen Sozialisation sagen? Hast du selber gekickt früher lange? Wie war da dein Werdegang?
Genau, also ich habe jahrelang, also fast 12, 13 Jahre in meinem Heimatverein Fußball gespielt, VfL Kirchheim. Zur damaligen Zeit noch Regionalligamannschaft, also dritte Liga. Das heißt, die komplette Jugend war auf einem, ich würde sagen, fast nach Stuttgarter Kickers und VfB waren wir so die Adresse über Jahre hinweg, auch nach meinen Jahrgängen. Und das habe ich bis zur A-Jugend, also U19 damals, war ich beim VfL Kirchheim und habe mir dann leider im letzten Jahr einen Kreuzbandriss zugezogen. Habe es dann trotzdem einen Sprung in die Landesliga geschafft, was zu damaligen Verhältnissen, also 2010 noch relativ ordentlich war. Und ja, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass mein Körper es nicht mehr mitmacht, weil ich dann wiederum in der Reha nochmal einen Kreuzbandriss und nach dem Jahr wieder Fuß angefangen und wieder einen Kreuzbandriss, dass ich nach 4 Kreuzbandrissen gesagt habe, jetzt reicht's. Aber so der Traum, Fußball oder Fußball zum Hauptberuf zu machen, den hatte ich immer. Und ja, dann habe ich halt angefangen, ein Stück weit die Trainerkarriere einzuläuten. Unter anderem noch, das habe ich vergessen, 1 Jahr U19 Juniorinnen trainiert.
Wo, wo war das?
Und auch beim VfL Kirchheim, also so der Einstieg. Also davor hatte ich noch so eine Co-Trainerstelle im Verein. Und dann habe ich die U19 Junioren, das war meine erste Cheftrainerstelle. Und das war schon sensationell von, ja, die Mädels trainieren nur 2-mal die Woche und dann war es aber 4-5-mal die Woche, weil die einfach Bock hatten. Ja. Also es war schon eine geile Erfahrung, muss man schon sagen.
Cool, dann bin ich gespannt. Lass uns da gerne ein Update machen, wenn du jetzt deine nächste Station, wenn du ein bisschen drin bist, wie es dir da ergangen ist. Ich würde gerne einmal mit dir Revue passieren lassen, was die Videos bzw. die Inhalte auf der Plattform angeht. Also wie gesagt, wenn der Podcast raus ist, wenn ihr den jetzt gerade hört, dann sind die ersten ganzen Einheiten auf der Plattform. Und das ist auch so eine kleine Besonderheit, die wir uns ja überlegt hatten fürs Großfeld, weil wir eben nicht wie sonst immer einzelne Übungen rausgeben und gesagt haben, okay, steckt es euch selber zusammen, sondern uns war extrem wichtig, wir haben es über diesen Claim Fit fürs Großfeld so ein bisschen genannt, wirklich in Problemstellungen, in Aufgabenstellungen für Trainer zu arbeiten, weil das ganz oft das Thema ist, hey, ich habe eine C-Jugend, hey, ich habe eine A-Jugend und ich würde endlich mal gerne so richtig den Spielaufbau trainieren, so richtig das Gegenthema, Gegenpressing zum Beispiel trainieren, wie mache ich das? Und aus dieser Denke heraus haben wir dann gesagt, okay, wir arbeiten nicht an einzelnen Übungen, sondern in ganzen Trainingseinheiten. Und das war dann auch ja für uns als im Videodreh selbst vor Ort eine Herausforderung, weil wir normalerweise immer von Übung zu Übung springen und es so ein bisschen ja, neben parallel aufbauen, dann geht es ganz fix. Und dieses Mal haben wir uns dafür entschieden, auch extrem viel von dir in deinem Coaching parallel zu den einzelnen Übungen mitzunehmen. Also wenn man die Übungen sieht, wird man immer sehen, okay, Sandro gibt hier eine Korrektur simultan, spricht hier Sachen an. Und das war sehr, sehr spannend für uns zu sehen. Die ersten Videos, die ich gesehen habe, sehr, sehr vielversprechend. Kannst du mal, also ich kann dir kurz nennen, mit welchen vier Sachen wir starten. Und zwar ist es einmal das Thema Einführung der Viererkette, Grundlagen Spielaufbau, Spielaufbau gegen einen pressenden Gegner und das Thema hohes Pressing. Kannst du vielleicht kurz in zwei Sätzen beschreiben, warum du dich ganz generell bei diesen vier oder für diese vier Themen entschieden hast und was die Gedanken bei den anderen, ich glaube, in Summe waren es dann 11 Problemstellungen, die wir uns gemeinsam überlegt hatten, was da so die Gedanken dahinter waren?
Ja, in erster Linie, das ist auch das, was ich gerade eingangs erläutert habe. Man findet sich ja über die Jahre als Trainer, für was man steht. Man hat eine Art und Weise, das steht mir eher oder das ist das, was ich gern von meiner Mannschaft sehen will. Und das waren so die ersten Gedanken, als ihr mir die Aufgabe lieben gerne vermittelt habt, wo ich gesagt habe, ja, ich würde gern viel von meiner Erfahrung in die Trainingsformen mit hineinpacken. Und auch da muss man trotzdem fairerweise sagen, ist es wiederum anders, wenn du mit einer Mannschaft komplett arbeitest, wie jetzt in so einem Drehtag, und dass man auch die Jungs da nicht zu arg, wie soll ich sagen, überfüllt mit Infos, sondern einfach klar und deutlich die Formen ranbringt. Und das waren so die ersten Gedanken, die ich einfach hatte in diesen Schwerpunkten. Und ich hoffe, oder zumindest war ich davon überzeugt, dass das ein oder andere mit Sicherheit auch ankommt. Und das hat man dann auch in der Übungsform, in der Ausführung dann auch gesehen.
Wenn du jetzt eine neue Mannschaft übernimmst, arbeitest du dich auch entlang dieser Schwerpunkte, so wie wir es jetzt gemacht haben? Oder sagst du, nee, ich gehe komplett wild irgendwie rein und schaue einfach mal, wie sie anspringen auf die einzelnen Sachen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Nein, wir haben ja gerade das beste Beispiel, dass ich ab dem Sommer eine Mannschaft übernehme. Und natürlich ist es erstmal viel Kommunikation aktuell, weil du ja natürlich mit den Jungs noch nicht arbeiten kannst. Und von Präsentation, was erstmal die Theorie betrifft, von dem, was mir wichtig ist, versuche ich jetzt schon in Schritten zu vermitteln. Aber ja, es ist schon strukturiert. Also mir geht es in erster Linie um die Haltung einer Mannschaft. Also mir geht es gar nicht um Systeme oder irgendwas anderes, sondern wirklich die Haltung. Das heißt, wir spielen nach vorne Fußball. Und daraufhin basiert sich einfach meine Idee von Fußball, die dann halt auch in Wochenphase dann durchstrukturiert wird. Ja. Und ich habe für mich eine kleine oder eine einfache Formel, das ist Grundsatz plus Haltung gleich Spielidee. Ja, und das ist so der Grundsatz, wir denken nach vorne, die Haltung, wir spielen nach vorne und die Spiele, das sind dann die Prinzipien, also Prinzipien und Struktur. Und daraufhin aufgrund dieser Grundlage arbeite ich dann halt mit der Mannschaft und versuche peu à peu über Kernspielformen, wo dann unsere Spielidee implementiert ist, das wöchentlich zu wiederholen. Und da geht es gar nicht um die Taktik, da geht es wirklich um die Kernspielform, so das größte Thema in so einer Trainingswoche. Und das ist natürlich in der Sommervorbereitung, wenn du deine Mannschaft übernimmst, jeden Tag hast du eine Kernspielform und dann in Regelwochen ist es 2 pro Woche und die wiederholen sich alle 3 Wochen. Also im Endeffekt implementiert man dann so oder entwickelt man so eine DNA in der Mannschaft. Für mich.
wenn du jetzt die Übungen, die wir aufgezeichnet haben und auch die ganzen Trainingseinheiten, wenn du die so ein bisschen charakterisieren müsstest, wie würdest du das tun oder welche Gedanken hast du dir da generell dazu gemacht? Also vielleicht können wir es anhand von einem Beispiel, zum Beispiel Einführung der Viererkette, so ein bisschen durchgehen. Warum diese Übungen oder warum generell dieses Thema und was waren so deine Gedanken und was ist dir auch wichtig im Coaching dabei?
Ja, in erster Linie, wenn wir jetzt so die Viererkette nehmen, ist immer so eine Sache, es gibt ja Arten und Arten, eine Viererkette zu spielen. Ja. Der eine spielt so, der andere spielt so. Mir war erstmal wichtig, in den Vorübungen, wenn wir dann aufs große Ganze gegangen sind, zu erkennen, wie reagieren die Spieler auf gewisse Spielsituationen. Das heißt, einfach erklärt, ich mag es gern, nach vorne zu verteidigen. Also wenig sich am Gegner zu orientieren, sondern den Raum zu verengen. Und dann fängst du halt mit einer Form an, wo du einen etwas vielleicht kleineren oder schmäleren Raum hast. Und dann erkennst du schon mal, wie bewegen die Jungs sich in dieser Linie. Dann hast du nicht eine Zone, wo du sagst, du darfst hier nicht raus, sondern einfach mal, das ist die Mittellinie, da dahinter wäre abseits gewesen, aber jetzt bewegt euch mal nach vorne und mal gucken, wie reagierst du auf Spielsituationen, wenn du den Ball nehmen bist. Und da war für mich dann schnell klar zu erkennen, dass natürlich der ein oder andere sich nur an die Linie orientiert hat, ja, und stehen geblieben ist, obwohl er schon und dann wusste nicht genau, ja, gehe ich raus oder gehe ich nicht raus. Und das wäre dann so die nächste Stufe, den Spieler darin selbstständig zu schulen, auch die Entscheidung treffen zu können, ja, und nicht von draußen von A bis Z alles dann zu coachen müssen, sondern irgendwann mal den Spieler da reinzukriegen, hey, schieb raus, du bist nah am Ball, du hast die Nähe, üb den Druck aus. Und ich glaube, das ist erstmal entscheidend, wenn ich so eine, ob es jetzt Viererkette ist oder ein anderer Schwerpunkt, den Spieler verstehe, auf welcher Ebene er ist, um ihn dann dort abzuholen, um ihn dorthin reinzubringen, wo ich mich dann im Endeffekt befinde, das heißt, wo will ich dich haben in der Form. Und so sind dann die Formen dann halt auch aufgestellt gewesen.
Das finde ich so.
Spielerverständnis im Endeffekt, ja. Also den Spieler verstehen. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig, weil wenn ich den Spieler nicht verstehe, dann wird er mich nicht verstehen, was ich von ihm will. Aber manchmal neigen wir dazu da, ich möchte, dass du das jetzt verstehst, und wenn du es nicht verstehst, rauskommt ein anderer rein. Ja, das ist wieder eine andere Stufe. Wenn du dann den Spieler abrechnest, entwickelst, okay, jetzt hast du 2, 3 Spiele nicht gut, wir wollen trotzdem Spiele gewinnen. Jetzt muss man gucken, dass man einen anderen bringt, weil der wahrscheinlich gerade auf einem besseren Niveau ist. Aber erstmal einen Spieler verstehen, wie er tickt, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für uns Trainer.
Ja, und das ist ja das Coole an dem Videodreh wieder. Und ich glaube, man sieht es auch an den Videos. Du kanntest ja die Jungs nicht zum einen. Also für dich war es genau diese Situation, okay, du musst dich einstellen, was habe ich für Spieler vor mir, wie muss ich die angehen? Und man sieht dann eben auch innerhalb dieser Videos und innerhalb dieser 2 Drehtage, die wir hatten, wie du gelernt hast oder wie die Jungs auch gelernt haben, mit dir als Trainer umzugehen und auch wie du dein Coaching anwendest. Also wann du mal reingehst, wann du mal jemanden persönlich ansprichst, wann du mal schaust, okay, jetzt einfach nur für die ganze Mannschaft was zu coachen, war für mich super spannend zu sehen und deshalb haben wir es auch ganz bewusst drin gelassen, weil es einfach sehr, sehr gut rauskommt, wie du einzeln mit den Spielern arbeitest, aber zeitgleich auch versuchst, auf einer Gruppen, meistens war es ja dann auch gruppentaktischen Ebene, die Spieler nach vorne zu bringen. Sehr, sehr spannend.
Definitiv, und man darf da eine Sache oder man sollte eine Sache unterscheiden. Das eine ist ja ein Videodreh, jetzt für euch, für uns, was wir an diesem Tag ja auch erreichen wollten. Das heißt, wir wollten ja auch den Schwerpunkt haben. Und dann ist ja immer auch so die Gefahr, man neigt dann dazu, zu arg dann Trainer zu sein. Ja, und diese Balance war dann auch für mich und da auch ein Danke an euch, erstmal die Unterstützung zu Beginn der Videos, diese Abstimmung zu sagen, Achtung Sandro, da, da und da und ich habe für mich als Trainer dann nochmal komplett eine andere Perspektive bekommen, wo ich gesagt habe, wow, also so Thematik in Fußballlehre irgendwann mal, das ist schon spannend. Ja, natürlich ist man dann mehr Trainer, gar keine Frage, aber das ist auch nochmal eine Schwierigkeit gewesen. Und wie du sagst, Spieler, die wir nicht kannten und natürlich auch Spieler, man hätte es auch einfacher machen können, dann lass mal eine U15 von Bayern München kommen oder so und dann läuft das alles und dann sind wir nach einem Tag fertig. Nein, ja. Genau das ist ja der Punkt, wo ich permanent überzeugt davon bin, du kannst leider nicht wie Manchester City jedes Jahr 300 Millionen ausgeben. Du hast auch manchmal diese Spieler, aber auch diese Spieler kann man eine klare Haltung, eine klare DNA, eine klare individuelle Förderung anbringen, wo vielleicht dann in Minute 80 trotzdem was passiert, wo du sagst, okay, mit einer besseren Qualität passiert vielleicht die Situation nicht, aber das weiß man nicht. Aber trotzdem kannst du was ranbringen und das ist was ich aus diesen 2 Tagen brutal mitnehme, wo mich wieder überzeugt hat, auch in Wiesbaden genauso, von der Eintracht nach Wiesbaden. Das sind unterschiedliche Qualitäten und trotzdem kann eine Mannschaft gleich spielen. Und das ist das, was für mich immer wichtig ist.
Ja, wir haben es jetzt gerade am Beispiel Einführung Viererkette gehört. Also du bist jemand, der da nach vorne spielen möchte und irgendwie proaktiv und nicht einfach nur reagieren. Das zweite Thema, das wir ja hatten, ist ja das Thema Grundlagenspielaufbau. Kannst du da ein, zwei Sätze verlieren, was da deine Gedanken waren?
Ja, erstmal das Mutige unter Druck Spielsituation zu lösen. Also da bin ich ein absoluter Fan davon. Mir geht es auch gar nicht um die Variante, sondern da geht es mir einfach darum, und das sage ich immer wieder, die schwierigste Taktik im Spiel mit Ball ist die Positionierung. Das heißt, ein Spieler, ob es jetzt individuell ist oder eine Gruppe, zu vermitteln, wie wir uns positionieren, wenn der Ball ruht, aber dann auch, wenn der Ball rollt. Das heißt, welche Ideen verfolge ich? Das heißt, so ein vertikales Spiel, was ich gern bevorzuge, muss in Kopplung und in Balance stehen mit dem Diagonal aus dem Druck zu spielen. Und das entscheidet die Positionierung. Das heißt, ich kann gerne meinen Gegner in eine Seite reinlocken, aber wenn ich die Fortsetzungen nicht aus der Positionierung für mein Spiel umsetze, dann bringt mir die beste Variante der Welt nichts. Also wenn ich nicht verstehe, wie die Positionierung in dem Spiel, was ich haben will, umsetzbar sein sollen, dann wird es halt schwierig. Und das waren so die ersten Gedanken, die ich da hatte, mutig zu sein, unter Druck und dann individuell gesehen. Was brauchen wir denn? Ja, wir brauchen ein gutes Andribbeln, wir brauchen einen guten ersten Kontakt, der erstmal vertikal ist, wo wir dann Gegner individuell binden. Wir brauchen, klar, Passspiel, ist ja logisch, Spiel mit Ball. Es sollte da ein gutes Passspiel vorausgesetzt werden. Aber auch da als Trainer geduldig zu sein. Ja, und man hat es ja dann auch gesehen, weil wir hatten ja dann auch nicht die Schwierigkeit, sondern wir mussten ja dann das Ganze quer trainieren. Das heißt, wir hatten nicht unbedingt immer die ganze Fläche, aber, und da kommt's, die Räume waren so eng, dass die Jungs es trotzdem geschafft haben, mit kurzen, klaren Anweisungen Dinge umzusetzen. Und das ist das, wo ich sage, erklär nicht die Form zuvor 10 Minuten lang. Sag, was wir haben wollen, Schwerpunkt, was die Idee dahinter ist und lass erstmal laufen und dann entwickelt sich eine Dynamik, wo du dann deine Ideen von Fußball peu à peu, Schritt für Schritt an die Jungs vermittelst und dann haben wir hinten raus gesehen, also da waren ja teilweise dann Formen so, wo ich nach 3 Sekunden hätte abbrechen können, weil wir schon 10 Sequenzen hatten, also das war schon richtig gut. Und das sind so die Gedanken, die ich mir dann halt auch in den Grundlagen mache, was will ich erstmal haben von den einzelnen Spielern. Und wie übertrage ich das dann auf meine Spielidee und was ist dann für mich so das oberste oder die schwierigste Taktik? Und da gehe ich immer von Positionierungen aus. Ja. Und durch Positionierung kann man wirklich viel, viel machen.
Ja, was ich auch so spannend fand, also du hast es gerade angesprochen, wir haben ja bewusst auf einer Hälfte immer nur trainiert, weil es ist zwar schön und gut, wenn ich von der Ästhetik her ein ganzes Spielfeld habe, aber das bildet ja ganz oft auch nicht die Realität ab. Also selbst in den meisten Nachwuchsleistungszentren habe ich nicht einen ganzen Kunstrasen, vielleicht für meine U19, U17 noch, aber dann hört es auch auf. Und nicht mal da, kann ich ja auch genug Beispiele, stimmt. Und das ist, fand ich eben das Spannende, dass du es trotzdem geschafft hast, mit den Übungen im Kleinen anzufangen und dann peu à peu größer zu werden, auch von den Zahlenverhältnissen. Und dann, so wie du sagst, hast du richtig gemerkt, diese Progression von den Spielern hin zu, okay, das ist das Grundlegende, hinzu und jetzt bewegen wir uns in spielnahen Räumen. Wie sieht es denn genau aus? Also fand ich auch super, super spannend.
Das ist auch ein Tipp, ich sag, diese Erfahrung muss man machen. Jeder Trainer sollte sich mit dem beschäftigen, was sie auch tatsächlich beeinflussen können. Deshalb habe ich auch gerade kurz reingeworfen während deiner Erläuterung, weil bei der Eintracht einen halben Platz gehabt. Ja, dann im zweiten Jahr war es ein bisschen besser mit der U17, dann konnten wir auch früher trainieren, aber wir mussten früher trainieren, um vielleicht mal ein bisschen mehr Raum zu haben. In Wiesbaden 2 Jahre nur einen halben Platz gehabt. Also in Aalen nur einen halben Platz gehabt oder wir haben um 19.30 Uhr trainiert, dass du dann sagst, okay, jetzt haben wir den ganzen Platz. Und da ist es für mich entscheidend, trotzdem kann man die eigene Spiele, wenn man wirklich definiert ist, runterbrechen, weil ich brauche in einem Spielaufbau, natürlich sind die Stürme irgendwann mal wichtig oder vielleicht der ein oder andere, je nach System, was man dann auch hat, Positionierung. Aber erstens geht es mir in einem Spielaufbau oder Viererkette um 4, 5, 6 Spieler, 4, 5, 6 Positionen. Und trotzdem kann ich meine Idee vom Fußball in Formen, in Kleinform, in Kernspielform so runterbrechen, dass mir eine Hälfte reicht. Und klar ist es dann mal schön, wenn man nur eine Länge hat, die braucht man dann auch. Aber ich sage, diese Erfahrung sollte man immer machen und ich würde es jedem an die Hand geben, wenn ihr nur einen halben Platz habt, freut euch mega, weil da findet die Entwicklung des Trainers statt, nicht der Mannschaft, sondern des Trainers, weil man sich dann einfach wirklich Gedanken macht.
Fällt mir das, es gibt ein Interview von Thomas Tuchel vor 2, 3 Jahren, wurde er gefragt, was er quasi aus dem Profi-Alltag mitnehmen würde, wenn er nochmal eine U19-A-Jugend trainieren würde. Und dann hat er gesagt, er braucht Bälle, einen halben Platz und damals hat er noch gesagt Videorekorder, also um irgendwie den Gegner wahrscheinlich oder sich selber zu analysieren. Das waren die 3 Sachen. Halber Platz und er kann auch scheiße sein, hat er gesagt, Bälle und das war's.
Und ich füge noch hinzu, Spieler. So viele, wie es nur geht.
Ja.
So viele, wie es nur geht, weil also nochmal, wir hatten auch bei der Eintracht eine Situation dann, wenn der Winter dann Hallo gesagt hat und uns begrüßt hat, dann kam die U19 vom Rasenplatz rüber, die hatten dann einen halben Platz, ja, dann war die U17 auch mit dabei auf dem Kunstrasen. So, und dann hattest du halt die Wahl. Entweder gehst du auf den Hockeyplatz nebendran und der war richtig steinhart, oder du nimmst ein Drittel von dem Platz und du hattest wirklich dann 20 Mann auf einem Drittel und trotzdem geht's. Und das sage ich also, natürlich ist es nicht on top auf Dauer eine Optimallösung, aber man kann da wirklich Dinge für sich mitnehmen, wo man sagt, wow. Und deshalb, ich sage immer, einen halben Platz muss gegeben sein und dann alles andere nehmen wir natürlich schon immer mit, ist ja klar.
Wir haben dann noch 2 weitere Themen. Das eine ist nämlich Spielaufbau gegen pressende Gegner und das Thema hohes Pressing. Lass uns die mal zusammenfassen, so generell das Thema Pressing oder auch Spiel gegen den Ball oder wenn wir gegen den Ball bespielt werden. Was sind da deine grundsätzlichen Gedanken und was waren irgendwie so Eindrücke, die du auch dann vom Dreh hattest?
Wenn man natürlich die 2 Schwerpunkte nimmt, das ist alles so aufeinander gebaut. Ich sage immer wie so eine Verknüpfung. Also in meiner Spielidee ist wirklich alles verknüpft. Ob es jetzt im Spielaufbau nach vorne oder dann der Gegenpart, das Spiel gegen den Ball. Also ich verknüpfe schon die Sachen so, dass ich dann auch auf die Schwerpunkte oder auf die Ideen von Fußball komme, die ich dann haben will. Ja. Und gerade gegen den Ball genau dasselbe. Im Raum zu verteidigen, sich weniger Mann zu orientieren, Räume eng zu halten, den Gegner wirklich mit dem ersten Ball zu attackieren, zu sagen, hey, den Raum so verengern, dass er unter Stress kommt, dass er unter Druck kommt. Natürlich wird auch ein Gegner mal Lösungen unter Druck haben, aber das sind so die Ideen gegen den Ball, wirklich dieses permanente nach vorne verteidigen, dieses permanente gegenseitig absichern. Und da hatten wir auch eine Szene, die ich heute noch im Kopf geblieben, die mir im Kopf geblieben ist, ja. Der linke Verteidiger, kann sich noch erinnern, da wo du gesagt hast, lass nochmal über links spielen.
Ja, ja.
Und davor haben wir ihn ja kurz gecoacht und dann ballert er da raus und wirklich, also Wahnsinn, also wie er dann den Ball dann auch erobert und du hast dem seine Glücksgefühle auf einmal gesehen, oh, was geht hier ab? Und nochmal, es hat nichts damit zu tun und das ist wirklich für alle Zuhörer auch wichtig, das ist jetzt richtig, im Fußball gibt es nicht richtig oder falsch, aber mich freut es halt tierisch, dass es in der Idee dann alles auch so geklappt hat und kurz vermittelt, umgesetzt. Und das ist mir halt dann wichtig, auch gegen den Ball wirklich im hohen Pressing da zu sein, Räume zu verengen, mutig zu sein, kompakt zueinander zu stehen und einfach diese Haltung dann auch nach vorne zu denken und wir spielen nach vorne. Und spielen heißt ja immer meistens bei vielen, ja, wenn ich den Ball habe, ja nee, wenn ich gegen den Ball ansprinte, ist es auch spielen. Also auch da nach vorne zu spielen und ja, das sind so die, ich könnte jetzt noch viel weiter ausholen, aber ich denke, da wird man dann eine Stunde zusammensetzen. Aber ich glaube, die grundlegenden Dinge sind wichtig. Den ersten Ball attackieren, mutig nach vorne denken, Räume verteidigen und dann das Bestmögliche auch da in der Positionierung dem Spieler mitgeben.
Sehr, sehr cool. Also ich glaube, inhaltlich können wir einen Haken dran machen. Also nochmal für alle Großfeldinhalte jetzt auf der Plattform, wir haben uns nicht an einzelnen Übungen orientiert, die gibt es dann schon auch, aber wir arbeiten jetzt eben in Schwerpunkten, diese Schwerpunkte, in Summe werden es dann 11 Stück sind es, glaube ich, sein, wir starten jetzt mit den ersten 4, einfach um so ein bisschen Feedback zu bekommen. Sandro, wenn du jetzt vor allem denen, die irgendwie jetzt ins Großfeld reinwechseln, also wir haben ja viele, die mit uns gewachsen sind, die haben die Plattform kennengelernt in der FE, vielleicht auch in der D-Jugend und wagen jetzt den Schritt ins Großfeld oder kommen jetzt irgendwie in die A-Jugend. Was würdest du denen in ihrer Trainingsarbeit und auch in der Trainingsplanung, weil die 4 Einheiten reichen ja nicht für eine ganze Saison, so ehrlich muss man ja sein, was würdest du denen mitgeben? Auf was gilt es zu achten ab Juni, ab Juli, wenn die Saison wieder losgeht?
Also ich kann jetzt aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich habe früher, als ich angefangen habe, mir immer Dinge rausgeholt und so, die Übung kann ich machen und morgen mache ich die Übung und übermorgen mache ich die Übung. Und dann habe ich schnell festgestellt, dass irgendwann mal dann halt, wie du gesagt hast, 4 Übungen reichen nicht oder 11 Übungen reichen nicht. Und gedacht habe, so und jetzt, was mache ich jetzt? Und da war, hat für mich so ein Mindset-Ding angefangen, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt versuchen, oder ich will jetzt, da war ich natürlich noch nicht so definiert, 2013 wie jetzt, 2024, auch klar. Aber da fängt es dann bei dir an, okay, mach dir Gedanken, weniger, was steht in dem, es ist immer wichtig, eine Lektüre, gar keine Frage, so wie ihr das jetzt macht, das ist für mich eine Plattform, wo ich sage, wow, da kann ich jetzt einiges rausziehen. Und das dann peu à peu zu erweitern. Also ich würde jetzt nicht reingehen im Juni und sagen, okay, heute mal das. Heute mal. Ich soll schon einen groben Plan haben von dem, was ich haben will, egal in welcher Spielklasse, ob es jetzt ein NLZ ist oder ein Verein, der etwas unterklassig spielt. Weil ich glaube, ein Spieler, der sollte schon ins Training kommen, um zu wissen, was erwartet mich jetzt heute. Ja, und das würde ich jedem Trainer auch in die Hand geben. Für eine Sache stehen, mit Überzeugung füllen, auch mal dynamisch anzupassen, wenn ihr merkt, okay, das hakt jetzt oder das hat jetzt nicht so geklappt, sich auch dann mal zu hinterfragen, wie kann ich es besser machen. Aber ich würde nicht jede Woche immer wieder was Neues trainieren. Ich bin auch kein Fan von nur permanent auf den Gegner dann zu trainieren, weil ich sage, im Spiel gibt es so viele Phasen, die sich immer wieder in den Momenten ändern. Und da ist es einfach wichtig, dass dann die Mannschaft immer auf das zurückgreifen kann, für was sie steht. Und das würde ich jedem Trainer einfach mitgeben, sich wirklich für sich ein paar Punkte, oder ich will jetzt nicht sagen, wie viele Punkte, das wäre jetzt auch pauschalisiert, aber so zwei, drei Gedanken sollte man schon haben, was ich von meiner Mannschaft haben will und das durchziehen und das auch an die Mannschaft vermitteln, weil alles andere wäre dann, ja, ich will nicht sagen eine Kopie, aber zumindest nicht authentisch, und das versteht jeder Spieler, egal ob NLZ oder in unteren Bereich. Okay, der kopiert. Ich habe ja schon auch früher auch Trainer gehabt, die, und City spielt so, und ja, wow. Ja, das weiß ich schon, dass City so spielt, aber ich habe halt City hier nicht. Ja, ich habe jetzt hier VfL Kirchheim U13 oder U15 und dann U19. Das ist ein anderes Niveau. Also muss ich für VfL Kirchheim U19 Punkte an die Hand geben, für die dann die Mannschaft auch steht. Und das, so würde ich es erstmal angehen.
Lass uns das Thema vielleicht kurz nochmal in zwei Sätzen aufgreifen, weil mir das auch in den Gesprächen die letzten Wochen, gerade über das Thema Großfeld mit ganz unterschiedlichen Trainern und auch Niveaus, so extrem aufgefallen ist. Wie schaffst du es für dich als Trainer, die Individualität einzelner Spieler im Mannschaftskontext beizubehalten? Also, wie gewährleistest du, dass du nicht abdriftest und immer nur über die Mannschaft denkst oder über das Coaching der ganzen Mannschaft die Gedanken machst, sondern wirklich den einzelnen Spieler siehst?
Meine Kernspielform. Und das ist das, was ich vorhin auch erwähnt habe. Das ist so das, was die größte, auch vom Coaching her oder von meiner Trainingsarbeit einfach abdeckt, sind die Kernspielformen. Weil in den Kernspielformen geht es nicht um die Mannschaft oder in die Mannschaftstaktik. Klar, da geht es um die Prinzipien der Mannschaft, aber um diese Prinzipien umzusetzen, brauche ich ja den Spieler. Weil es bringt ja nichts. Ich sage, okay, wir haben jetzt heute hier ein Prinzip, keine Ahnung, ansprinten. So, und macht mal. Nee, dann geht es ja dann um den einzelnen Spieler. So, und da presse ich schon den Spieler in die Situation rein, sich da individuell unter diesem Prinzip zu entwickeln, deine Idee umzusetzen, um dann aufs große Ganze die Mannschaft zu übertragen, was dann nur der nächste Schritt dann ist, ja. Aber die Kernspielform, also, mein Gott, ich vergleiche es immer mit der Schule früher, Joscha, ich war nie so der Lernfähige daheim, also musste ich in der Schule das eine oder andere öfters aufpassen. Und als wir dann in der 8. Klasse, glaube ich, war es, oder 9. Klasse, einen Taschenrechner bekommen haben, mit Pi und alles drumherum, das war dann so mein, wo ich sage, wow, das nehme ich zu meinem Automatismus. Ich weiß nicht, warum, das war ja eigentlich nur ein Taschenrechner. Ja. Aber immer wenn ich den in der Hand hatte, wusste ich, okay, wenn ich da hake, dann habe ich das Ding hier, wo ich wieder zurückgreifen kann. Und so würde ich es immer machen. Kernspielform muss die DNA in der Mannschaft werden. Oder sollte die DNA in der Mannschaft werden. Und in diesen Kernspielformen geht es nicht um die Taktik, da geht es um den einzelnen Spieler. Da ist alles drin. Da ist alles drin von Andribbeln, von Unterdrucklösen, von erster Kontakt vertikal, von vielen einzelnen Dingen, die jeder Spieler braucht in jeder Position, die Basics. Ja, um dann das Ganze auch zu erweitern, zu sagen, so, jetzt gehe ich etwas größer auf die Mannschaft übertragen. Jetzt setze ich. Und das ist auch dann im Coaching für mich wichtig. Denn ich, nach jeder Kernspielform habe ich dann den Schwerpunkt, wo ich das dann auch wieder coachen kann. Und das ist auch ganz, ganz interessant, dann zu sehen, wie der Spieler über Wochen. Und abschließend dazu, weil du hast zwei Sätze gesagt, bin ich wieder bei 5-6. Wir hatten Spiele in Wiesbaden. Ich weiß noch, die erste du musst es so verstehen, das erste Jahr Meisterschaft geholt, auch ordentliche Qualität gehabt. Das zweite Jahr eine Mannschaft, die aus der 17 abgestiegen ist, eine Mannschaft, die nicht aufgestiegen ist. Wir haben ja den Ausstiegsspiel verloren. Das erste Training, und da werde ich es nicht vergessen, mein Co-Trainer, der aus dem Vorjahr noch dabei war, und neuer Co-Trainer. Und dann machen wir die erste Kernspielform und die lief überhaupt nicht, Joscha, überhaupt nicht. Gell? Und ich stehe so da und mein Co-Trainer rot, jetzt weiß ich nicht, ob es wegen der Sonne war, aber der war rot im Gesicht. Und ich versuche das positiv raus, ja, Gordon, und das war super und da und da und da. Und nach einer Woche sagt er mir, hey, Sandro, also, boah, sagt er, boah, guck mal, wo wir Ende der Saison sind. Joscha, wir sind dort wieder Meister geworden mit einem Punkterekord. Wir haben mehr geholt aus dem Jahr zuvor, was jetzt die Mannschaft betrifft. Ja. Aber wenn ich dann den Spieler höre, der nach einem Dreivierteljahr, und ich stand da nur draußen, weil das Coaching wird ja dann auch immer weniger, weil die Automatismen greifen, sagt der Spieler zu Gordon, also zu meinem Co-Trainer, Gordon, guck mal bitte, wie wir die Form am ersten Tag gemacht haben und guck mal jetzt. Und dann stehst du halt draußen, das ist genauso wie wenn du 3 Punkte holst. Und das ist das, wo ich halt sage, geil, einfach geil. Und da geht mir, sorry, wenn ich das sagen darf, aber einer ab, muss ich einfach sagen. Ja, geil. Ja, das ist schon geil.
Geile Story, und ich glaube, die fasst auch super zusammen, was ich abgezielt habe mit dieser Frage, dieses, wenn man dann die Spieler hat, die das auch einem feedbacken, dieses, okay, ich kümmere mich auch um den Einzelnen und das auch wahrnehmen als, okay, ich kann das selber auch mal wahrnehmen als Spieler, und werde nicht nur als Teil einer Mannschaft gesehen. Geil. Sandro, wir haben genau 30 Minuten. Vielen lieben Dank. Vielen Dank für deine Zeit beim Videodreh in der Ausarbeitung. Ich bin gespannt, was da die nächsten Wochen auf uns zukommt. Ich bin gespannt, was auf dich zukommt die nächsten Wochen. Du bist ja schon in der heißen Phase der Vorbereitung auch. Vielen Dank. Möchtest du noch irgendwas loswerden?
Ja, definitiv. Erstmal, das habe ich ja schon eingangs gesagt, aber vielen lieben Dank an die ganze Advance-Familie, Advance-Football-Familie, weil das war für mich, boah, das waren starke 2 Tage. Und für jeden Einzelnen da draußen, also unabhängig davon, die, wo mich kennen, wissen, dass ich auch sehr direkt und transparent bin. Wenn das nichts gewesen wäre oder wenn das nichts ist, ich weiß, ich würde es auch jetzt sagen, aber ich sage, schaut es euch an, guckt es euch an, fragt nach. Und das ist wirklich eine Sache, die jedem Einzelnen helfen kann, sich da Gedanken zu machen, sich zu finden. Und deshalb vielen Dank an Advance Football, an euch, an alle, Marian, Sakko, alle, die dabei sind. Und ich wünsche euch nur das Beste und ich werde es verfolgen, was ihr da so in den nächsten Wochen auf die Plattform hochbringt.
Sehr cool. Sandro, vielen Dank für deine Zeit.
Mach's gut, ciao.
So, und bevor du jetzt abschaltest, lieber Hörer, ganz kurz nochmal der Hinweis: Kommentieren idealerweise bei Apple Podcast, uns bewerten bei Spotify und bei Apple Podcast. Und wenn du jetzt siehst, ich bin ja eigentlich nur oder nur in Anführungszeichen F-Jugendtrainer, dann schick das Ganze doch auch endlich deinem Großfeld-Kollegen-Trainer im Verein. Denn das ist immer ganz oft das Thema, was wir hatten in der Vergangenheit. Ja, das ist ja nur fürs Klein- und Kompaktfeld. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Holt die Leute auf die Plattform. Also alle, die jetzt im Großfeld unterwegs sind. Alle, die auch im Erwachsenenbereich. Ich kenne genug Verbandsligamannschaften, die jede dieser einzelnen Übungen auch machen sollten, wenn man die Spielidee sich anguckt. Oder meistens haben sie dann keine Spielidee. Deshalb unbedingt reinschalten. Und kleiner Hinweis noch. Wir haben eine kleine Webinarreihe, eine zweiteilige, mit der wir starten. Schaut die auch mal an. Wir schicken den Link in die Shownotes dafür. Und dann hätte ich gesagt, bis demnächst. Ciao, ciao.